SWR aktuell. Infodate am Morgen.
Mit Andreas Bönisch einen schönen guten Morgen. Es ist die Woche der Wahrheit für Union und SPD, denn das milliardenschwere Finanzpaket, auf das sich beide Seiten in der Sondierung verständigt haben, muss morgen durch den Bundestag, am Freitag dann durch den Bundesrat. Beide Male ist eine Zweidrittelmehrheit notwendig. Der ehemalige CDU-Generalsekretär Mario Chaya will nicht zustimmen. Trotzdem ist CDU-Chef Friedrich Merz zuversichtlich, dass morgen alles glatt geht. Die wahren Herausforderungen kämen danach in den Koalitionsverhandlungen mit den Sozialdemokraten. In der ARD sagte Merz, man werde über Einsparmöglichkeiten im Bundeshaushalt sprechen müssen.
Die Zeiten des Paradieses, wo jeder Wunsch möglich ist und mit Geld erfüllt wird, die sind vorbei.
Wir werden sparen müssen, wir werden erhebliche Reformen in diesem Lande durchsetzen müssen. Und das erst wird die wirkliche Bewährungsprobe der Zusammenarbeit zwischen Union und SPD. Also noch einmal, die wirklich schwierigen Gespräche stehen uns alle noch bevor.
Der CDU-Bundesvorsitzende Friedrich Merz. Eine erste Hürde hatte das milliardenschwere Finanzpaket gestern genommen, berichtet unser Hauptstadtkorrespondent Georg Schwarte.
Gestern hatte der Haushaltsausschuss den Abgeordneten des alten Bundestages empfohlen, in der Sitzung morgen den Grundgesetzänderungen zuzustimmen. Der Bund könnte danach nicht nur die Schuldenbremsen für Verteidigung und die Bundesländer lockern, sondern auch ein Sondervermögen von 500 Milliarden für Infrastruktur und Klimaschutz beschließen. Die Grünen sind zuversichtlich, dass ihre Abgeordneten dafür an Bord sind. Bei der Union gibt es morgen eine Probeabstimmung. SPD, Grüne und Union haben derzeit 31 Stimmen mehr als die notwendige Zweidrittelmehrheit. Allerdings haben bereits einige Abgeordnete, darunter der ehemalige CDU-Generalsekretär Chaya, angekündigt, gegen das Finanzpaket stimmen zu wollen.
Und dann muss sich das Bundesverfassungsgericht noch einmal mit dem Finanzpaket beschäftigen. Eine Parteilose und drei FDP-Abgeordnete haben die Anträge eingereicht und fordern, dass die Bundestagsabstimmung morgen verschoben wird. Die FDP ist der Ansicht, sie habe nicht genug Zeit gehabt, die Pläne für das Schuldenpaket durchzuarbeiten und zu besprechen. Schon vergangene Woche hatte das Bundesverfassungsgericht mehrere Anträge gegen die Abstimmung abgelehnt. Die Flaute in der deutschen Wirtschaft wird eine der Herausforderungen für die neue Bundesregierung. Ein Grund dafür sind die hohen Kosten. Deshalb verlagern immer mehr deutsche Industrieunternehmen Arbeitsplätze ins Ausland. In einer aktuellen Umfrage der Industrie- und Handelskammer sagen, dass 35%, so viele waren es zuletzt während der Finanzkrise 2008. Die Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst in Potsdam sind in der Nacht auf heute verschoben worden. Eine Einigung sei immer noch nicht abzusehen, hat die deutsche Presseagentur am Rande der Gespräche erfahren. Verhandelt wird über das Einkommen und die Arbeitszeit von mehr als 2,5 Millionen Beschäftigten bei Bund und Kommunen. Die Gewerkschaft Verdi und der Beamtenbund fordern unter anderem eine Tariferhöhung um 8%, mindestens aber 350 Euro mehr pro Monat und 3 zusätzliche Urlaubstage. Von der Arbeitgeberseite gibt es bislang kein konkretes Angebot. Das rheinland-pfälzische Sozialministerium hat Stellen unter anderem im Leitungsteam von Ministerpräsident Alexander Schweizer nicht öffentlich ausgeschrieben. Nach entsprechender Kritik des Landesrechnungshofes hat der SWR recherchiert, dass es um 7 Positionen im früheren Ministerium des SPD-Politikers geht. Aus unserer SWR-Redaktion Landespolitik in Mainz berichtet Gernot Ludwig.
Die meisten davon liegen bei einem Bruttogehalt zwischen 4.600 und bis zu 7.600 Euro im Monat. Warum die Stellen nicht ausgeschrieben wurden, ist weiter unklar. Das Ministerium beruft sich darauf, nicht generell ausschreiben zu müssen, was stimmt. Trotzdem schreiben andere Ministerien aus Transparenzgründen aber immer aus. Laut Rechnungshof würde auch das Sozialministerium grundsätzlich alle Stellen ausschreiben, aber eben nicht die 7 im Leitungsstab. Und das findet der Rechnungshof nicht nachvollziehbar. Die CDU sieht noch weitere Ungereimtheiten und hat einen Katalog mit mehr als 125 Fragen zur Einstellungs- und Beförderungspraxis im Ministerium eingereicht.
US-Präsident Donald Trump will morgen mit Russlands Präsident Wladimir Putin über eine mögliche Waffenruhe in der Ukraine telefonieren. Das hat Trump Reportern auf einem Flug nach Washington gesagt. Man werde dabei über die Aufteilung des Landes und über Kraftwerke sprechen, sagte Trump. Auch Russland hatte in den vergangenen Tagen angedeutet, dass es ein Telefonat zwischen Trump und Putin geben könnte. Die USA setzen ihre Militärschläge gegen die Houthi-Miliz im Jemen fort. Vergangene Nacht hatte Präsident Trump den Befehl dazu gegeben. Er will damit nach eigenen Worten die Überfälle der Houthi-Miliz auf Handelsschiffe im Roten Meer beenden und drohte auch dem Iran, der die Miliz unterstützt. Die Einzelheiten von Julia Walter.
Ein paar Stunden bevor die neuen US-Angriffe auf die Houthi-Miliz im Jemen begannen, hatte UN-Generalsekretär Guterres zur äußersten Zurückhaltung aufgerufen. Er forderte, alle militärischen Aktivitäten einzustellen, um die ohnehin schon katastrophale humanitäre Lage im Land nicht weiter zu verschlimmern. Wenig später teilte das US-Regionalkommando CENTCOM auf der Plattform X mit, dass die Militärschläge weitergingen. Einzelheiten wurden nicht genannt. Die jemenitische Nachrichtenagentur Sabah, die von der Houthi-Miliz kontrolliert wird, berichtete von 2 Luftangriffen in den frühen Morgenstunden, etwa 230 Kilometer südwestlich der Hauptstadt Sana'a. Seit gestern stieg die Zahl der Todesopfer durch die Angriffe nach Angaben des arabischen Fernsehsenders Al Jazeera auf 53.
Fußball-Bundesliga 26. Spieltag. Der VfB Stuttgart hatte den deutschen Meister Bayer Leverkusen zu Gast und verlor in einem dramatischen Spiel mit 3:4. Die Stuttgarter führten bis kurz vor Schluss, kassierten aber innerhalb von nur 6 Minuten 2 Treffer und rutschen damit in der Tabelle auf Rang 10 ab. Trotzdem lobte Trainer Sebastian Hoeneß seine Mannschaft.
Das, was verlieren, ist hart. Ich glaube nicht, dass wir es verdient haben. Und trotzdem bringt es nichts, in Selbstmitleid zu verfallen. Wir müssen rausziehen, dass wir leidenschaftlich gespielt haben, dass wir als Mannschaft aufgetreten sind. Und von der ersten Sekunde an, dann sind wir auch in der Lage, gute Dinge zu entwickeln.
VfB-Coach Sebastian Hoeneß. Zuvor hat der 1. FC Heidenheim das Abstiegsduell gegen Holstein Kiel mit 3:1 gewonnen. SWR-Sportreporterin Ann-Kathrin Rose berichtet.
Beide Trainer brüllten beim Schlusspfiff. Heidenheims Frank Schmidt vor Erleichterung, der Kieler Marcel Rapp aber ärgerte sich. Denn mit dem Sieg im Kellerduell ziehen die Heidenheimer in der Tabelle an der KSV vorbei. Kiel ist jetzt Schlusslicht. Und das auch, weil Heidenheim durch die Tore von Marvin Pieringer, Budo Sivsivarze und Sirlot Conte einen ungefährdeten Erfolg feierte. Daran änderte auch der zwischenzeitliche Anschlusstreffer von Phil Harris nichts. Heidenheim bezwingt Kiel im Kellerduell mit 3:1.
Außerdem gewann Eintracht Frankfurt beim VfL Bochum mit 3:1. Skispringer Andreas Wellinger hat als erster Deutscher die Wettkampfserie Raw Air in Norwegen gewonnen. Bei dem Pendant zur Vier-Schanzentournee kam er beim Abschluss der viertägigen Tour auf Rang 2. Aus der SWR-Sportredaktion berichtet Marcel Fehr.
Olympiasieger Andreas Wellinger springt beim Skifliegen in Vikersund mit 230,5 Metern auf den 2. Platz hinter dem Slowenen Domen Prioc, der mit 247 Metern nah an den Weltrekord herankam. Auf dem 3. Rang landet der Japaner Ryoyo Kobayashi. Aufgrund schwieriger Windbedingungen wurde das Skifliegen auf nur einen Durchgang verkürzt. Nachdem Wellinger am Vortag beim ersten Einzelspringen gewonnen hatte, bescherte ihm der 2. Platz den Sieg in der Raw Air Gesamtwertung. Das hat bisher noch kein Deutscher jemals geschafft. Karl Geiger wurde in der Tageswertung 10. Pius Paschke kam nicht über einen 25. Platz hinaus.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Heute wechseln sich Sonne und Wolken ab. In Ost-Württemberg können ein paar Schauer herunterkommen. Ansonsten soll es trocken bleiben. Die Höchsttemperaturen 4 bis 11 Grad.
SWR aktuell. Hintergrund.
Der Kampf um die Rohstoffe der Zukunft. Wir merken seit Monaten, dass dieses Thema immer mehr Brisanz bekommt. Die USA wollen sich deshalb Grönland unter den Nagel reißen, auch Kanada, und mit der Ukraine einen Deal über sogenannte seltene Erden abschließen. China beutet in Afrika und Südamerika die wertvollen Bodenschätze aus. Ja, und was ist mit uns hier in Deutschland? In dieser Woche schauen wir in einer Serie hier in SWR aktuell auf unsere Abhängigkeit von Rohstoffen, ohne die viele Zukunftstechnologien gar nicht möglich sind. Zum Auftakt geht es unter die Erde in den Oberrheingraben. Bei Insheim in der Südpfalz wird im dortigen Geothermiekraftwerk Lithium aus dem Thermalwasser herausgefiltert, quasi als Nebenprodukt. Das ist ein wichtiger Rohstoff zum Beispiel für E-Autobatterien. Unser Reporter Wolfgang Brauer berichtet, dass es bislang nur ein paar Gramm sind, aber Christian Freitag vom Betreiber Vulcan Energy sieht ein Riesenpotenzial.
24.000 Tonnen Lithium im Jahr. Und um das ein bisschen ins Verhältnis zu setzen, das reicht, um circa 500.000 Elektroautos pro Jahr zu bestücken.
Ein Fall, wo sich deutsche Firmen wieder auf Rohstoffgewinnung und den Bergbau besinnen. Andere Beispiele: In der Nähe von Pforzheim wird gerade ein altes Flussspatbergwerk reaktiviert. Im Erzgebirge in Sachsen sind inzwischen 35 Unternehmen aktiv, die dort wieder Bodenschätze fördern wollen. Einer davon ist SME, Vorstandsmitglied Klaus Grund.
Das Erzgebirge verfügt über eine über 800-jährige Tradition im Erzbergbau, der nach der politischen Wende 1990 aus Wirtschaftlichkeitsgründen eingestellt worden ist. Jedoch sind noch genügend Vorräte im Erzgebirge vorhanden. Wolfram, Zinn, Zink, Flussspat, Indium und andere Metalle.
Deren Förderung sich jetzt im Erzgebirge wieder lohnen könnte, weil die Weltmarktpreise enorm gestiegen sind und Deutschland stark von den großen Rohstoffländern abhängig geworden ist. Weil der Bergbau in Deutschland bis Ende der 90er Jahre weitgehend eingestellt wurde, wurde auch nicht mehr nach neuen Rohstoffvorkommen gesucht. Das rächt sich jetzt, meint Jochen Kolb, Professor für Geochemie und Lagerstättenkunde beim Karlsruher Institut für Technologie, KIT. Dabei wären neue Lagerstätten schon mit wenig Geld zu finden.
Wir haben das mal hier für den Oberrheingraben überschlagen. Wenn man da einen modernen geophysikalischen Datensatz erheben würde zwischen Basel und Frankfurt, dann würde das wahrscheinlich so 2 Millionen Euro kosten.
Für Flugzeuge, die mittels Radar mit Magnetmesssonden den Boden aus der Luft untersuchen. Aber selbst wenn große Bodenschatzvorkommen gefunden würden, es gäbe bei uns gar keine Bergbaufirmen mehr, um die Bodenschätze zu heben.
Die Industrie in Deutschland ist tot. Die beiden Unternehmen, die das in Deutschland gemacht haben, Metallgesellschaft und Preussag, sind nicht mehr vorhanden bzw. machen was anderes heutzutage. Und daher muss man hier vielleicht tatsächlich pragmatisch, wenn es schnell gehen soll, europäisch denken oder auch eben kanadische oder australische Unternehmen ermutigen, hier was zu tun.
Und dieser Bergbau würde heute auch ganz anders aussehen als der Kohleabbau vor 50 Jahren, als noch 100.000 Kumpel in deutschen Steinkohlezechen schufteten.
In modernen Bergwerken in Schweden sind kaum noch Menschen unter Tage. Ja, das wird alles von Übertage ferngesteuert, teilweise mit automatischen Fahrzeugen geregelt.
Eine große Bergbaunation wird Deutschland allerdings nicht mehr werden. Da ist sich Bergbauprofessor Jochen Kolb aus Karlsruhe sicher.
Die Situation ist so, dass der Zug im Rohstoffbereich bereits abgefahren ist. Also autark werden wir vermutlich nicht, sicher nicht in allen Metallen, vielleicht mal in Metallen, von denen man nicht so viel braucht. Aber beim Lithium, denke ich, kann das einen wichtigen Beitrag leisten, um hier einfach eine Flexibilität am Markt zu haben und flexibel reagieren zu können auf Verknappungen am Markt, auf Preisentwicklungen.
Sagt Professor Jochen Kolb vom Karlsruher Institut für Technologie, KIT. Der Kampf um die Rohstoffe der Zukunft. Morgen schauen wir in unserer Serie hier in SWR aktuell auf die vielen Einsatzgebiete und Branchen, in denen auch hier im Südwesten die Firmen auf die Rohstoffe der Zukunft angewiesen sind.
SWR aktuell, was heute wichtig wird,
ist ein Treffen der EU-Außenminister zur Lage der Ukraine. Ein Thema ist eine mögliche Waffenruhe. Die Europäische Union will die Details darüber nicht den USA und Russland überlassen. Helga Schmidt.
Gleichzeitig wollen die Außenminister der Europäischen Union heute die Militärhilfe für die Ukraine aber noch einmal verstärken. Auch weil das Hin und Her in Washington vielen vor Augen geführt hat, dass auf Amerikas Hilfe kein Verlass mehr ist. Diskutiert wird ein neuer Finanzierungsplan für die Ukraine-Hilfe. Er stammt von der EU-Außenbeauftragten Kaja Kallas und er sieht vor, dass im laufenden Jahr mindestens 20 Milliarden Euro für Waffen bereitgestellt werden. Jedes Land soll entsprechend der eigenen Wirtschaftskraft einen Beitrag leisten.
Vor 10 Jahren hat der Rechtsstreit zwischen dem Energiekonzern RWE und einem Bauern aus Peru begonnen. Heute geht die juristische Aufarbeitung der sogenannten Klimaklage am Oberlandesgericht in Hamm weiter. Dazu werden Medienvertreter aus aller Welt erwartet. Olaf Biernat.
Alle Augen werden dabei auf ihn gerichtet sein, den Peruaner Saul Luciano Lua. Er hat RWE verklagt. Der Bauer wohnt in einem kleinen Dorf unterhalb der Anden, das von einer Überflutung bedroht ist. Schuld daran sei die Gletscherschmelze, die durch den Klimawandel verursacht sei. Der Bauer fordert von RWE Schutzmaßnahmen, um sein Dorf zu schützen. Als größter CO2-Emittent in Europa sei RWE für 0,5% aller weltweiten Treibhausgasemissionen verantwortlich. Heute sollen Gutachter angehört werden, die nach Peru gereist waren. Dann soll die Frage geklärt werden, ob ein Flutrisiko besteht und im zweiten Schritt, ob RWE dafür haftbar gemacht werden könnte.
Auf einem sogenannten Notfallgipfel will die SPD-Landtagsfraktion heute noch einmal die Schließung von 18 Notfallpraxen in Baden-Württemberg thematisieren. Zu der Veranstaltung im Landtag werden rund 200 Bürger erwartet. Sie kommen aus den betroffenen Kommunen. Knut Bauer.
Die SPD spricht von einem beispiellosen Kahlschlag für die ambulante Versorgung im ländlichen Raum und will bei der Veranstaltung alle Beteiligten zu Wort kommen lassen. Diskutieren werden unter anderem die stellvertretende Vorsitzende der Kassenärztlichen Vereinigung und der Bürgermeister der Stadt Mülheim, der eine Klage von 13 Kommunen gegen die Schließung der Notfallpraxen koordiniert. Wegen Personalmangels unter den niedergelassenen Ärzten will die Kassenärztliche Vereinigung im Laufe des Jahres schrittweise 18 Notfallpraxen schließen, die ersten ab April.
Vor dem Stuttgarter Landgericht beginnt heute ein Prozess gegen zwei Brüder. Sie sollen letzten Sommer einen 41-Jährigen im Kreis Esslingen angegriffen und mit einem Messer schwer verletzt haben. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen versuchten Totschlag vor. Henning Mohr.
Vergangenen Juli hatte der 41-Jährige in Filderstadt-Silmingen im Kreis Esslingen auf Bekannte gewartet, als neben ihm ein Auto hielt, aus dem die damals 27 und 28 Jahre alten Brüder gestiegen sein sollen. Laut Anklage sollen sie auf den Mann eingeschlagen haben. Der ältere der beiden Brüder soll dem 41-Jährigen mit einem Messer zweimal in den Oberkörper gestochen haben. Danach sollen die Brüder in dem Wagen wieder geflüchtet sein. Das Opfer musste mit lebensgefährlichen Verletzungen operiert werden. Der Attacke war laut Staatsanwaltschaft wohl ein Streit einige Wochen zuvor vorausgegangen.
In Berlin werden heute die Nominierungen für den Deutschen Filmpreis bekannt gegeben. Der Deutsche Filmpreis wird im Mai vergeben. Er gehört zu den wichtigsten Auszeichnungen der Branche. Und wir bleiben in Berlin, gehen aber vom Film nochmal zur Politik. Denn in Berlin beginnt heute eine neue Verhandlungswoche zur Regierungsbildung. Die Unterhändler von Union und SPD werden auch heute wieder im Regierungsviertel eintrudeln, um Grundlagen fürs künftige gemeinsame Regieren zu suchen. Lisi Kaufmann geht deshalb der Frage nach, wie sie eigentlich dorthin kommen.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Ein royalblauer BMW mit Sportbremsen und Prollfelgen parkt da vom Bundestag mit Münchner Kennzeichen. Wenn das mal nicht Markus Söder ist, König von Bayern, Ministerpräsident. Klar, dass der nicht mit dem Fahrrad kommt. Wobei Fahrrad gar nicht so abwegig ist. So einige Politiker kommen gerne auch mal aus eigenem Antrieb in den Bundestag. Rolf Mützenich, Ex-Fraktionsvorsitzender der SPD zum Beispiel, ist so ein Fall. Und selbst unter Politikern der FDP, der Partei der Porsche-Fahrer also, soll es den ein oder anderen Abgeordneten gegeben haben, der lieber aufs Fahrrad stieg, statt sich mit der Fahrbereitschaft des Bundestages chauffieren zu lassen. Und dann gibt es noch die besonders flinken Kollegen, die sich auf einen E-Scooter stellen. Wie der frühere Kanzlerkandidat Armin Laschet von der CDU. Auch mit seinen 64 Jahren scheut er nicht die Gefahren des Berliner Straßenverkehrs und düst mit der Aktentasche vor den Beinen ins Büro. Und selbst in den morgendlichen überfüllten S-Bahnen hat man schon Abgeordnete stehen sehen. Auf deren Pünktlichkeit ist aber wenig Verlass. Dann vielleicht doch lieber Söders Edelkarosse mit Blaulicht auf dem Dach. Die Zeit drängt schließlich. Bis Ostern soll die Koalition stehen.
Anmerkungen von Lissi Kaufmann.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.